Guten Morgen. Das Thema von heute haben wir schon gehört, Evangelisation und Mission. Ich möchte ganz kurz auf die beiden Begriffe eingehen. Und zwar, denke ich mal, ist uns das schon geläufig. Also Mission kommt von Missio, das heißt mit einem Auftrag entsenden. Und so sehen wir es, als Christen haben wir eigentlich einen Auftrag, also wir sollen Mission auch leben. Es gibt Missionare, es gibt Missionsgesellschaften und es ist heute Morgen schon angeklungen, Jakob hat gesagt, wir sind Missionare dort, wo wir leben. Wie sieht es aus mit Evangelisation? Als ich ein wenig jünger war, dachte ich, Evangelisation findet alle paar Jahre mal statt im Evangelisationszelt. Von der Gemeinde aus, das ist Evangelisation, da haben wir das ja alles abgehakt, was dazugehört. Aber wenn man sich mit diesem Begriff beschäftigt, dann kommt man zum Punkt, dass das nicht alles ist. Euangelion, das ist griechisch und das heißt so viel wie gute Nachricht, frohe Botschaft, das ist in diesem Begriff vorhanden. Evangelisation, da kommt noch ein Verb dazu, ich versuche es mal auszusprechen, euangelizistai. Das heißt, die gute Nachricht verkündigen. Das ist Evangelisation. Und wir sehen, die gute Nachricht verkündigen, das ist nicht nur auf Gemeinde begrenzt, das geht auch um Privatpersonen, das geht auch um uns oder um die Christen generell. Petrus, der spricht in seinem ersten Brief, also im ersten Petrusbrief, auch über dieses Thema, über die Weitergabe des Evangeliums. Und wenn man sich den ersten Petrusbrief anschaut, dann sieht man, dass es an Leute geschrieben wurde, die wahrscheinlich in Verfolgung waren. Also er spricht viel über Verfolgung, standhaftes Ausharren dort, wo sie sind. Die Christen, die waren ja damals Kleinasien, das ist die heutige Türkei, und sie waren Anfeindungen ausgesetzt. Den römischen Anfeindungen, griechischen Anfeindungen von griechischen Menschen und nicht lange später wird auch Rom in Flammen stehen und die Römer werden hinter den Christen her sein. Und Petrus schreibt einen Brief an diese Christen und ich möchte uns eine Passage lesen aus Kapitel 3, 1. Petrus 3, Vers 14 bis 16. 1. Petrus 3, 14 bis 16. Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen, aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden, in dem, worum sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Ich möchte heute nur auf die beiden Verse 15 und 16 eingehen, aber wir sehen in diesem Kontext, das kann sein, dass die Leute leiden müssen. Also der Vers 14 beginnt, wenn ihr auch leiden solltet. Wenn ich uns jetzt fragen würde, wie viel hast du, wie viel habt ihr in diesem Jahr gelitten, um Christi willen, was wäre deine Antwort? Ich glaube, wir müssen ganz ehrlich sein, in Deutschland, wir haben nicht sehr viel gelitten, um Christi willen. Und wenn wir denken, wir leiden vielleicht auf Arbeit oder wo wir sind, vielleicht unter Nachbarn, weil wir als Christen da leben, spätestens wenn wir ins Ausland gucken und gucken, was die Christen dort durchmachen müssen, dann können wir einfach sagen, also man kann das nicht wirklich Leiden als Leiden bezeichnen. Oder vielleicht ist ein bisschen Bedrängnis, aber das geht noch. Christen in anderen Ländern, die leiden wirklich. Und soweit ich weiß, hat auch letztes Jahr keiner die Arbeit verloren wegen seinem Glauben. Uns geht es eigentlich mit unserem Glauben hier in Deutschland ganz gut. Und wenn man jetzt guckt, dass die Christen im Leiden zu Jesus stehen sollten, wie viel mehr sollten wir eigentlich in guten Zeiten zu Christus stehen, wo wir gar nicht befürchten müssen, dafür verfolgt zu werden. Der Text geht auch darauf ein, wie wir es tun sollen. Und ich möchte uns den Vers 15 lesen, die erste Hälfte erstmal. Sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Hier steht, heiligt Gott in euren Herzen. Vers vorher stand was von Drohung, dass wir auf die Drohung nicht schauen, sondern Gott in unseren Herzen heiligen, Gott an erster Stelle unseres Lebens stellen. Wir kennen wahrscheinlich den Satz aus Matthäus 6, 24, wo steht, niemand kann zwei Herren dienen. Interessant ist, dass dort nicht steht, niemand soll zwei Herren dienen, sondern da steht, niemand kann zwei Herren dienen. Also das heißt, man kann sich nicht entscheiden, will man das oder das. Man entscheidet sich entweder eine Person oder die andere. Man kann nicht beides. Jemand sagte mal, an der Gipfelspitze ist es einsam, da hat nur eine Person Platz. Und so können wir uns das merken, diese eine Person sollte in unserem Herzen Jesus sein, Jesus sollte die eine Person unseres Lebens sein. Auf den zweiten Teil des Verses möchte ich ein bisschen genauer eingehen. Und hier steht, seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Erstmal soweit. Das Interessante ist, die Empfänger, das waren jetzt keine Diakone, das waren keine Ältesten in erster Linie, das waren Christen. Und das bezieht sich an, ja, auf jeden. Jeden Christen ist hier angesprochen, jeder soll alle Zeit und gegenüber jedermann Rechenschaft abgeben können. Ich hatte einen Fall in der Uni, da haben wir mit einer Gruppe zusammen gelernt, wir waren so 10 bis 15 Leute und es war so 6:30 und eine Person musste nach Hause. Er sagte, er geht dann, ich muss los. Und bei der Tür ist er dann schon, er ruft in den Kommilitone, also einen Studentenkollege hinterher, wie, gehst du jetzt beten oder was? Und das war total aus dem Zusammenhang gerissen und alle wurden ruhig, alle haben dann hingeguckt und die Person dreht sich um. Hä, wie kommst du denn jetzt auf sowas? So, und dann ist er auch schon gegangen, das war's. Kurze Situation, aber ich fing an zu schwitzen in dem Moment. Weil eine halbe Stunde später wird die SMD sich treffen, das ist eine studentische ein studentischer Bibelkreis, da würden wir auch beten. Und wenn man mir jetzt die Frage stellen würde, gehst du jetzt beten? Ich müsste mit Ja antworten. Und ich war am Schwitzen. Ich habe innerlich gebetet, Herr, bitte, lass diese Frage nicht nochmal kommen. Ich weiß nicht, was ich da antworten soll. Und so denkt man eigentlich, man hat alles im Griff, man kann zu seinem Glauben stehen, viele Leute wissen es auch, aber auf einmal ist man in einer Drucksituation und man weiß nicht mehr weiter. Man denkt, eigentlich ist es ja nicht so schwer, es ist einfach nur Ja, ich gehe beten. Und trotzdem fangen wir an zu schwitzen, wir sind aufgeregt. Zum Glauben zu stehen, ist nicht immer einfach. Wenn wir hier auf den Gottesdienst jetzt gefragt werden würden, wärst du bereit, deine Bekehrung zu erzählen? Viele von uns sind bekehrt, viele von uns sind Gemeindemitglieder. Wärst du bereit, jetzt hier nach vorne zu kommen, deine Bekehrung zu erzählen? Jeder Mann, alle Zeit. Oder könntest du es klar benennen, welche Hoffnung in dir ist? Wenn dich jemand fragt, kannst du sagen, das ist meine Hoffnung. Beispielsweise auf Arbeit. Ein Kollege fragt dich, was hat das mit dem Glauben eigentlich auf sich? Was antwortest du dann? Was ist deine Antwort? Vielleicht ist man zu Hause, die Kinder kommen auf einen zu, fragen, wer ist eigentlich Jesus? Und du bist gerade im Stress, bist da gerade am Arbeiten, machst irgendwas. Nimmst du dir Zeit, deinem Kind zu erklären, wer Jesus ist, was es mit Jesus auf sich hat und warum man ihn braucht als Mensch? Was ist eigentlich unsere Hoffnung? Warum sollten andere davon erfahren? Kannst du für dich klar formulieren, dass du jeder Person von deiner Hoffnung erzählen kannst? Und warum braucht der Mensch Jesus? Das sind so Fragen, ich denke, die als Christen sollten wir die versuchen zu beantworten, für uns selbst, aber dann auch für die anderen. Ich möchte uns eine kleine Hilfe mitgeben. Ich habe mal so eine kleine Liste gehört, wie man das vielleicht ganz gut machen kann. Und zwar die drei Begriffe Schöpfung, Fall und Erlösung. Das ist eine kleine Hilfe, wie man vielleicht darüber sprechen kann. Also Schöpfung, Gott hat den Menschen geschaffen und es war perfekt, es war sehr gut. Gott hatte Gemeinschaft mit den Menschen und dann kommt der Fall, das ist der zweite Punkt. Die Sünde kam in die Welt, der Mensch hat gesündigt und es war eine Trennung da zwischen Gott und den Menschen. Und einfach so kann man diese Trennung nicht überwinden. Und dann der dritte Punkt, die Erlösung. Jesus kam auf die Welt, damit wir unsere Sünden, die uns von Gott trennen, Jesus geben, damit wir rein werden und dass wir wieder in Beziehung zu Gott treten können. Das sind zwei Punkte, vielleicht hilft das jemandem. Das kann man natürlich auch ergänzen mit seinem eigenen Zeugnis, mit seinen eigenen Erlebnissen. Und das kann man natürlich noch ausführen. Aber so in der Art könnte man vielleicht davor gehen. C.S. Lewis sagte mal, Christen sollten nicht nur glauben, sondern auch erklären können, warum sie glauben. Ich glaube, das ist ein guter Satz. Den kann man gerne mal mitnehmen. Ich für mich selbst, vielleicht ihr auch. Petrus sagte, wir sollen alle Zeit bereit sein, zu unserer Hoffnung zu stehen. Und jetzt geht der Vers weiter. Und zwar steht hier, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Mal angenommen, man wird in einer größeren Runde mal bloßgestellt. Bei mir war es in Uni-Zeiten mal so, dass da ein paar Leute waren und mein damaliger Chef sagte dann vor den Leuten, ja, der Erich macht das nicht, der ist ja Christ oder er ist ja gläubig. So, die Leute, die es nicht wussten, die wussten es zu dem Zeitpunkt. Das war jetzt an sich auch nicht schlimm, aber so eine Situation kann es geben, wo man vor Leuten bloßgestellt wird, wo vielleicht sogar gelästert wird über den Glauben und alle wissen, du bist Christ oder wo vielleicht auch über uns gelästert wird. Wie leicht fällt in so einem Augenblick mit Sanftmut und Ehrerbietung zu antworten oder zu erzählen, woran wir überhaupt glauben. Da besonnen und mit Liebe zu handeln, ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Petrus bleibt aber nicht bei dieser Aussage, sondern jetzt kommen wir zu Vers 16. Und da steht, und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden, in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Also wir sollen es nicht nur sagen, sondern wir sollen sogar so leben. Wir sollen Vorbilder sein. Wahrscheinlich hat schon jeder mal diesen Spruch gehört, wir haben ja nichts gegen die Person, aber wenn wir etwas hätten, dann würden wir es einsetzen. Ich glaube, diesen Spruch haben schon die meisten gehört, auch vielleicht schon viele gedacht. Aber unsere Aufgabe ist es, in erster Linie ein reines Gewissen zu haben, den Leuten gegenüber positiv gestimmt zu sein, auch wenn sie uns vielleicht Böses wollen. In Deutschland werden wir aktuell nicht verfolgt. Wir haben vielleicht von ein paar Fällen gehört, wo Leute sich geäußert haben, sei es Olaf Latzel, das durch die Medien ging, oder Gemeinden, vielleicht auch von christlichen Schulen, die einige Sachen nicht lehren wollen. Aber abseits davon haben wir die Freiheit. Wir als Gemeinde mussten noch nicht sehr große Anfeindungen entgegennehmen, vielleicht in Corona-Zeiten, aber jetzt aktuell muss man sagen, wir haben Freiheit, wir haben Frieden. Eigentlich sollte man solche Zeiten nutzen, um vom Evangelium weiterzuerzählen. Ich möchte mich ermutigen, ich möchte euch ermutigen. Ich denke, jetzt, wo das neue Jahr begonnen hat, kann das ja ein guter Vorsatz zu sein, auch mal sich vorzunehmen, auch mal ein paar Leuten das Evangelium zu erzählen, für die Hoffnung einzustehen. Wir hatten die Woche schon kurz ein Zeugnis gehört von der Person Heinz Weber. Der war hier damals für eine Rüstwoche und der hat ein Beispiel erzählt. Das habe ich mir gemerkt. Er hatte sich damals vorgenommen, als junger Christ 3 Leute pro Tag anzusprechen, auf den Glauben Zeugnis zu sein. Und er hat gedacht, wie macht er das? Wie kann er das am besten machen? Und da hat er sich gesagt, die Bushaltestelle ist ein guter Ort, weil da können die Leute nicht weg, da warten die auf den Bus, da gehe ich hin. Und dann ist er halt hin zur Bushaltestelle und er hat es dann noch gemacht. Die Leute haben schon versucht, da zu fliehen, die ihn da schon kannten nach ein paar Tagen. Und im Endeffekt sagte er, er lag fast jeden Abend im Bett und musste Buße tun. Teilweise, weil er die Leute nicht ansprechen konnte, also nicht 3 Personen geschafft hat, am Tag anzusprechen. Teilweise, weil wie er es gemacht hat, teilweise, wie die Gespräche gelaufen sind. Und weil er es einfach verkrampft hatte, zu versuchen, selbst von sich aus von Jesus zu erzählen. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es nicht, dass wir uns eine Personenzahl aufschreiben, die wir am Tag von Jesus erreichen wollen. Ich glaube, wir sollen uns einfach füllen lassen mit dem Geist Gottes, unser Herz. Und Gott wird uns Personen zeigen, wo wir Zeugnis sein können. Zum Abschluss dieser Predigt möchte ich uns gleich noch einen Text aus Kolosser 4, Vers 3 bis 6 lesen und dann gehen wir auch gleich schon zu den Anliegen rüber. Was ich finde, das auch sehr gut noch ein paar Punkte erläutert und das auch diese Predigt sehr gut abschließt. Text aus Kolosser 4, 3 bis 6. Paulus schreibt hier, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jeden Einzelnen antworten sollt. Und hier sind einige Punkte, die ich sehr gut zur Orientierung finde. Erstmal das Gebet, dass Gott Türen öffnet, dass nicht wir die Türen einreißen, sondern dass Gott uns Türen öffnet. Wir sollen in Weisheit handeln, die Zeit auskaufen, und das Wort soll in Gnade mit Salz gewürzt sein, damit wir wissen, wie wir antworten, wenn uns Leute fragen. Dazu müssen wir das Wort in unserem Herzen haben, Christus an erster Stelle. Sollten uns dort das Wort lesen, schauen, was Gott von uns möchte, was Jesus von uns möchte, und dass wir dann auch rausgehen können. Und wenn Situationen auf uns zukommen, dass wir dann der Kraft Jesu auch antworten können. Und dann kommen wir auch schon zum ersten Punkt von den Bitten. Und zwar um Weisheit bei der Weitergabe des Evangeliums. Das ist jetzt der fünfte Punkt hier in dieser Liste. Aber wir sollen bereit sein, von der Hoffnung zu reden. Und dafür brauchen wir oft Weisheit in der jetzigen oder in der aktuellen Situation. Ich möchte die weiteren Punkte lesen. Wir bitten Gott um weitere Missions- und Gemeindegründungsarbeit in Deutschland und weltweit. Wir hören von vielen Missionsgesellschaften, viele Leute, die rausgehen, die teilweise in Deutschland Gemeindegründungsarbeit durchführen, aber auch außerhalb, dass wir einfach auch das mit reinnehmen in unserem Gebet. Um die Ausbreitung des Evangeliums auch in Ländern, in denen Christen verfolgt werden. Ich habe gestern noch die Liste angeschaut von Open Doors, die veröffentlichen jetzt Anfang des Jahres eine neue Liste. Nordkorea ist immer noch auf Platz 1 von den meisten, wo die Christen es am schwersten haben, wo die Christen am stärksten verfolgt werden. Und die Top 50 werden da aufgelistet. Und ich habe gesehen, bei vielen Ländern ist es schlimmer geworden. Es gibt einige Länder, wo es ein bisschen besser geworden ist, aber bei vielen Ländern ist es schlimmer geworden. Ich denke, gerade auch in dieser Zeit können wir ganz bewusst dafür beten, dass Leute oder Menschen, die dort das Evangelium weitergeben, dass die dort Segen Gottes spüren. Und die missionarische und evangelistische Dienstbereitschaft der Ortsgemeinden, dass weitere Evangelisten und Missionare berufen werden, um Weisheit bei der Weitergabe des Evangeliums, das hatte ich gerade schon angesprochen, um Erweckung in Deutschland. Wir sehen auch in Deutschland, dass es die Werte sehr oft nicht mehr die biblischen Werte sind und dass wir als Gemeinde vielleicht auch einen Einfluss haben. Dafür können wir auch gerne beten. Um die Bewahrung der Evangelisten und Missionare sowie deren Familien. Das ist besonders in Ländern, wo die stark verfolgt werden, glaube ich, ein großes Problem, dass die dort verfolgt werden, dass wir auch da beten können dafür. Wir bitten Gott für Menschen aus unserem Umkreis, die Jesus noch nicht kennen. Ja, und in diesem Punkt sind auch wir gefragt, dass wir auch dafür beten, dass wir auch bereit sind, die Menschen, wenn wir die Möglichkeiten haben, auch anzusprechen. Ja, das sind die Punkte, für die wir gleich beten wollen. Wir werden das gleich so machen, dass wir es in lauten Gebeten machen werden. Jeder darf sich einen Punkt nehmen oder auch zwei. Und ich werde einfach die Zeit einräumen zum Gebet und ich werde es dann abschließen. Ihr dürft gerne dazu aufstehen.
Mitten aus unserem Umfeld. Amen.
Amen. Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, der aktiv im Ausland für dich aufs Missionsfeld gegangen ist, der von dir weitererzählen möchte. Und du siehst, gerade in Ländern, wo starke Verfolgung herrscht, wo die Christen es nicht einfach haben, bitte ich einfach dort, dass du bei ihnen bist, dass du Segen schenkst, dass du da Gnade schenkst, auch die richtigen Worte zu finden, und dass du ihnen einfach Kraft schenkst, auch weiter durchzuhalten. Herr, du siehst auch unser Land braucht dich. Und da sind wir gefragt, als Christen hier in unseren Städten, Orten, wo wir sind, Herr. Auch dort bitte ich dich, dass wir von dir erzählen wollen, dass wir bereit sind, Rechenschaft über unseren Glauben abzugeben gegenüber jedermann. Ich danke dir einfach dafür, dass wir dein Wort haben, dass wir davon lesen dürfen und dass wir einfach sehen dürfen, dass wir dich brauchen und dass andere Menschen dich auch brauchen, Herr. Danken dir, dass du bis jetzt gesegnet hast, und wir bitten dich auch weiterhin um deinen Segen. Amen.